In der heutigen Ausgabe des Bayern 2 Podcasts Buchgefühl zwei wichtige Neuerscheinungen. Ein Buch über Gemeinsinn von Aleida und Jan Assmann und Reportagen aus dem Osten Afrikas von Navid Kermani. Willkommen, sagt Nils Beintger. Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse waren Aleida Assmann und Navid Kermani kürzlich zu Gast bei einer großen Veranstaltung im Schauspielhaus, um ihre Bücher im gemeinsamen Gespräch vorzustellen. Der Abend, eine Kooperation von Verlag CH Beck, Literaturhaus Frankfurt, Schauspiel Frankfurt und Bayerischem Rundfunk, stand auch im Zeichen der Erinnerung an den Ägyptologen Jan Assmann, der in diesem Februar gestorben ist. Das Buch Gemeinsinn hat er zusammen mit seiner Frau geschrieben. Wir waren dabei im Schauspielhaus und im Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann und dem Schriftsteller Navid Kermani. Eine Reise in eine von Kriegen gezeichnete, vergessen und sich selbst überlassene Weltregion, in die Länder im Osten Afrikas, und eine theoretisch fundierte philosophische Reflexion über Gemeinsinn, über ein Denken in großen Zusammenhängen und Bindungen. Zwei Bücher zu zentralen Fragen dieser Zeit. Mit dem Begriff Gemeinsinn, so schreiben Aleida und Jan Assmann in ihrem gleichnamigen Buch, gehen wir von einzelnen Individuen aus, die durch Kommunikation und Handeln Beziehungen zwischen Menschen herstellen und aufrechterhalten. Beim Gemeinsinn, wie wir ihn verstehen, werden individuelle und kollektive Interessen zurückgestellt und der Blick auf etwas gerichtet, das uns jenseits von Herkunft und Zugehörigkeit verbindet. In Navid Kermanis Buch, meine Damen und Herren, lesen wir vieles, was uns auch in dieser Perspektive umtreiben sollte. Zum Beispiel, wenn Navid Kermani in die andere Richtung jetzt darüber schreibt, wie es ist, wenn ein Kind vor Hunger stirbt, festgehalten im Süden Madagaskars, in einer Region entsetzlichster Armut. Es liegt nicht, sondern sitzt aufrecht auf dem Boden, die Hände um die Knie. Dann sinkt plötzlich der dicke Bauch nach unten, wirklich so, dass man es von der Seite sieht und das Kind kippt auf einen Schlag um. Ist es Tag, sind die Eltern meist im Gestrüpp, um nach Nahrung zu suchen. Jemand wird geschickt, um sie zu rufen, aber sagt ihnen nicht sofort, dass ihr Kind gestorben ist. Der Schock, so hören wir jedes Mal, der Schock wäre zu groß. Mit diesen beiden Momentaufnahmen aus den Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen wollen, Ihnen allen hier, liebes Publikum, einen schönen guten Abend und bitte von uns allen nochmal herzlichen Applaus und willkommen, Aleida Assmann und Navid Kermani. Und es wäre auch mir ein großes Bedürfnis, an dieser Stelle an Jan Assmann zu erinnern. Er, Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler, ist in diesem Februar verstorben. Das Buch Gemeinsinn hat er zusammen mit seiner Frau Aleida Assmann geschrieben und es ist damit so auch sein Vermächtnis. Und wenn wir heute darüber sprechen, so ist Jan Assmann bei uns und wir auch bei ihm, liebe Aleida Assmann. Aleida und Jan Assmann haben 2018 hier den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten in Frankfurt. Beide standen einander verbunden am Rednerpult in der Paulskirche und haben in ihrer Dankesrede vieles angesprochen, was wir auch in ihrem Buch über Gemeinsinn lesen können, das Miteinander, die Solidarität. Navid Kermani wurde 2015 mit dem Friedenspreis ausgezeichnet. Er erzählte uns damals vom Krieg in Syrien und im Irak. Und seine Dankesrede endete mit einem Gebet für Christen aus Syrien, die vom selbsternannten islamischen Staat entführt worden waren und überhaupt für alle Geiseln und der Terroristen und für die Freiheit Syriens und des Iraks. Ehe wir Navid Kermani und Aleida Assmann ihre Bücher vorstellen wollen in Lesungen und Gesprächen, noch kurz ein Blick auf diese große Auszeichnung, auf den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ich vermute, diese Ehrung hat mehr oder weniger offensichtlich auch zu den Büchern geführt, die wir vorstellen. Und so möchte ich gerne fragen, zunächst Sie, Aleida Assmann, inwiefern ist diese Ehrung für Sie und auch für Sie, Navid Kermani, mehr als eine Auszeichnung, sondern eine Verpflichtung?
Ja, eine gute Frage. Es gibt eine Kontinuität in der Verpflichtung, die sich in der Orientierung auf dieses Thema ausspricht, also auf das Thema des Friedens und die Grundidee, die wir damals 2018 vortrugen, nämlich den Satz von Karl Jaspers, variierend wahr ist, was uns verbindet. Und das heißt eben nicht, was uns verbindet, ist wahr. Das ist genau der Grundsatz der Polarisierung, denn jede Gruppe sagt, was uns verbindet, ist wahr, aber nicht das, was euch verbindet. Also die gruppenüberschreitende Beziehung herzustellen, dieser Satz, der gilt heute einfach verstärkt weiterhin. Und an diesem Thema aber haben wir zusammen weitergearbeitet und man kann auch sagen, von diesem Thema kommt man nicht mehr los.
Navid Kermani, wie ist das bei Ihnen? Inwiefern hat der Friedenspreis Sie auch in der Arbeit an dem Buch, das wir heute vorstellen, bestärkt oder dazu geführt?
Ja, also ich könnte jetzt antworten, dass der Friedenspreis dies und jenes ausgelöst hat, aber eigentlich ist das nicht so. Also das Schriftsteller, ich bin jedenfalls, fühle mich ja nicht als Repräsentant von irgendetwas, also dass ich irgendwie aufgrund des Preises jetzt anders schreiben würde. Ich versuche die Dinge so individuell und ernsthaft zu machen, wie ich sie vorher auch gemacht habe. Der Friedenspreis hat mir eine größere Öffentlichkeit beschert, das ist ganz klar. Und vielleicht ist diese erweiterte Öffentlichkeit eine Verantwortung. Aber die Arbeit selbst, also ich arbeite nicht als Friedenspreis, das wäre absurd, das würde mich ja komplett behindern, sondern ich setze das halt fort und bin dankbar dafür, dass der Friedenspreis mir die ein oder anderen Leserinnen und Leser mehr zugeführt hat.
Wir möchten die Bücher vorstellen an diesem Abend von Aleida Asman und von Navid Kermani. Wir wollen beginnen mit dem Buch von Aleida und Jan Asman, Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn, eine philosophische und kulturgeschichtliche Auseinandersetzung. Zuvor aber doch noch eine Frage an Sie, Navid Kermani. Ist Gemeinsinn ein Begriff, der Sie immer wieder beschäftigt?
Klar, ich glaube, wen beschäftigt das nicht? Also das ist ja eine Grundvoraussetzung, dass das Zusammenleben ist mit anderen Menschen. Und weil das so selbstverständlich ist, würde ich etwas abweichend in der Frage doch einen Satz noch zu Jan Asman sagen.
Unbedingt.
Also weil wir den Abend ja auch im Gedenken an ihn verbringen und ich möchte doch einmal zu Beginn des Abends einfach die Gelegenheit nutzen. Mein erstes Buch, das ich in einem Publikumsverlag veröffentlicht habe, war Gott ist schön, das ästhetische Erleben des Koran. Und ich kann mit Sicherheit sagen, das Buch wäre nicht entstanden ohne das kulturelle Gedächtnis von Jan Asman. Das hat mich in meinem Studium so tief geprägt und geöffnet. Also das hat überhaupt diesen Blick auf die Rezeptionsgeschichte des Korans überhaupt erst ermöglicht. Das könnte ich jetzt ausführen, aber einfach darauf wahrzunehmen, nicht nur was in den Schriften steht, sondern wie sich Menschen an die Schrift erinnern. Und das ist ein Unterschied. Weil wir sind schriftorientiert immer darin, gucken immer voll in den Schriften, nachlesen, was sagt uns das über heute? Und wir übersehen, aber dass das kulturelle Gedächtnis nicht einfach nur ein Kopierer ist, sondern sich die Schriften zurechtlegt
und sie interpretiert,
von Mund zu Mund trägt. Und das war für mich intellektuell eine grundlegende Erkenntnis. Und die verdanke ich wirklich, also Jan Asman war nicht der Einzige, der daran gearbeitet hat.
Aber er hat ja auch viel mit seiner Frau zusammen an dieser Theorie gearbeitet. Ja.
Das kulturelle Gedächtnis, das Einfallstor überhaupt, um in diese Welt zu treten. Insofern war sein Tod auch für mich persönlich ein immenser Verlust. Und natürlich bin ich froh, dass Aleida jetzt hier sitzt und auch habe natürlich auch ihre Arbeit immer verfolgt, aber bin froh und auch sehr geehrt, dass ich hier sitzen darf und dann in Gedenken an Jan Asman.
Danke, Navid Kermani. Ja, Aleida Asman, was heißt und zu welchem Ende studieren wir den Gemeinsinn, fragen Sie und Ihr Mann Jan Asman, den Titel von Friedrich Schillers Antrittsvorlesung aus dem Mai 1789 aufgreifen. Sie haben sich im Rahmen Ihrer Forschungen zuletzt mit dem Thema Gemeinsinn beschäftigt, haben das aber gleichzeitig ja auch in einer Zeit getan, in der unsere Demokratie mehr und mehr vor großen Herausforderungen steht und auch offen angegriffen wird, in einer Zeit, die auch von der Erfahrung einer Pandemie bestimmt worden ist. Inwiefern haben diese gesellschaftlichen Entwicklungen auch Sie beide zum Studium dessen, was Gemeinsinn ist, geführt?
Zunächst mal muss ich sagen, dass der Gemeinsinnbegriff für uns erstmal leer war. Ja. Es ist kein Begriff, der von irgendeinem Philosophen besonders geschärft wurde. Der hat keine Tradition der Auslegung bekommen. Wir haben ihn einfach so als einen Versuchs Ballon mal aufgepustet, um etwas neben einen anderen Begriff zu stellen, der in dem Jahr, als wir damit anfingen, das war genau vor 4 Jahren, im März 2000, unglaublich dröhnend überpräsent war. Und das war der Begriff des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Damals wurden 11 Universitätsinstitute gegründet, um das zu erforschen, und eins davon auch in Konstanz. Und wir dachten, jetzt nicht noch ein 12., sondern lieber mal überlegen, ob man statt gesellschaftlicher Zusammenhalt, Vokabel, die wir inzwischen alle gut kennen, vielleicht auch einen anderen Begriff findet und diesem ganzen Thema sich anders nähern kann. Und da war eben das so eine Art Versuchsballon. Und wir waren dann überrascht, was wir mit diesem Begriff alles entdeckt haben. Das ist ja ein Buch, an dem wir beide geschrieben haben. Und wir haben beide eigentlich unsere üblichen Themen verlassen, um uns gemeinsam auf diese Abenteuerreise zu begeben. Und es wurde daraus eine Entdeckungsreise durch unsere eigene Kultur und Tradition. Das heißt, wir haben die Bestände, aus denen wir selber heraus existieren und leben und Dinge auch anderen weitergeben, haben wir alle neu untersucht daraufhin und haben festgestellt, dass es nicht sehr viel gibt zu diesem Thema und dass das vielleicht sogar auch ein Defizit unserer kulturellen Erbschaften ist, die nämlich das, sagen wir mal, speziell seit der Neuzeit und auch seit der Aufklärung zurückgestellt haben zugunsten von etwas anderem, und das war die Rolle des Subjektes, das Individuum als ein autonomes Individuum, das freigestellt ist von allen Bezügen, das sich dann die Welt gegenüberstellt oder den anderen gegenüberstellt, aber das nie eingebaut ist in Beziehungen. Also diese Beziehungslosigkeit des Menschen, die kam uns dann immer künstlicher vor, und dann waren wir froh, dass wir doch hier und da wichtige Kernpunkte unserer eigenen Tradition entdeckten, die wir aufbereiten wollten, um zu zeigen, es gibt andere Perspektiven, die wir mit diesem Buch stark machen wollten.
Sie nehmen sich ja beide viel Raum, um gemeinsam zu bestimmen, auch eben mit Blick auf die Philosophie und kulturgeschichtlichen Diskussionen. Der Philosoph Christian Thomasius spielt eine prominente Rolle in diesem Sinne. Er hat diesen Begriff erstmals wirklich geprägt, eingeführt, ebenso dann natürlich Immanuel Kant mit der Idee des kategorischen Imperativs. Ihre Idee des Gemeinsinns ist aber viel mehr als nur Engagement für andere. Es zielt auf ein Miteinander, es ist das Gegenteil von Egoismus, es ermöglicht ein Denken in größeren Zusammenhängen und Bindungen, es ist etwas anderes als Solidarität und auch Brüderlichkeit. Trotzdem gehört das alles auch dazu. Ich weiß, eine Definition verlangt viel Raum, aber vielleicht eine kleine Orientierung auch hier. Was ist denn Ihrer Bestimmung unter Gemeinsinn zu verstehen?
Ja, es war jetzt wirklich ein Durchgang durch das ganze Buch, aber um einfach an dem ersten Namen mal festzumachen, worum es geht. Christian Thomasius, eine dieser Entdeckungen, das ist ein Aufklärer 2 Generationen vor Kant, der in unseren 300 Jahren Aufklärung überhaupt keine Rolle spielt, weil er in die sogenannte Vormoderne gehört. Wir haben nämlich eine Technik, die Geschichte mit der Schere in Perioden zu durchschneiden, und wer nicht in die Hauptperiode kommt, fällt hinten runter. Thomasius war unglaublich wichtig, weil er als Philosoph und Jurist die deutsche Volkssprache, ähnlich wie Luther, aufwerten wollte, aber jetzt nicht durch religiöses Schrifttum wie die Bibel, sondern indem er sagte, wir müssen Fachschrifttum auf Deutsch veröffentlichen. Das tun nämlich schon die Franzosen, das tun die Engländer. Und eine Aufklärung braucht zunächst einmal eine Volkssprache, eine Sprache, in die hinein man schreiben kann. Und er ist da der Vorläufer. Und deswegen verdanken wir ihm die Übersetzung des lateinischen Sensus Communis ins Deutsche. Er hat also dafür Gemeinsinn vorgeschlagen. Also das war nur ein Beispiel dafür, wie interessant es ist, da in die Details zu gehen und an diesem einen Beispiel zu zeigen, dass wir immer auch verödete oder vergessene Strömungen in unserer Geschichte haben, die es wert sind, wieder in Erinnerung gebracht zu werden. Und Christian Thomasius ist einer, der eben auch über, noch nicht den kategorischen Imperativ wie Kant, sondern über den Vorgänger des kategorischen Imperativs geschrieben hat, den wir auch nicht mehr kennen, weil das auch abgeschnitten wurde. Aber es ist komplizierter. Wir kennen ihn alle. Und das Konzept heißt die goldene Regel. Und wenn jemand im Theater jetzt immer noch nicht weiß, wovon ich rede, dann muss ich nur die ersten Worte sprechen, und Sie können mir alle den Satz vervollständigen. Die heißen nämlich, was du nicht willst, dass man dir tu,
Gutes Publikum.
Großen Beifall. Genau das ist es. Das weiß jedes Kind auf der Straße, aber es ist überhaupt kein Thema im Lehrplan. Das lernt man irgendwie mit der Luft. Ich finde das faszinierend. Deswegen faszinierend, weil es eine wahrscheinlich 5000 Jahre alte Tradition gibt, man nennt das die Weisheitsliteratur, für die das der Kernsatz ist. Und warum ist es so bedeutend? Es ist so bedeutend, weil es das Prinzip der Gegenseitigkeit ausspricht. Und das Prinzip der Gegenseitigkeit heißt, was der eine tut, muss abgestimmt werden mit dem, was der andere tut. Niemand kann egoistisch allein im Alleingang nach vorne preschen. Und die Weisheitsliteratur ist dafür zuständig, dass Menschen nachhaltig, friedlich miteinander koexistieren können. Und alle Regeln der Weisheit gehen dahin, das starke Ego, also der Gier und der Gewalt vor allem, einzudämmen. Das sind die Feinde der Weisheit. Und dieser Satz ist eigentlich genau eine solche Befriedungsregel, die ganz einfach anzuwenden wäre. Es ist das Grundprinzip eigentlich des Menschenanstands und jedes Gesellschaftsvertrags. Aber Kant hat dann noch eins draufgesetzt und hat daraus wieder eine sehr subjektorientierte Angelegenheit für die Philosophie gemacht. Wir wollen eben auch in diesem Fall die goldene Regel wieder stärken und vor allem auch die Wichtigkeit dieser Weisheitstradition in unsere Gegenwart zurückholen.
David Kermani, diese Weisheitstradition gibt es auch in der islamischen Tradition, in der islamischen Überlieferung. Welche Rolle spielt sie da?
Ich glaube, es gibt sie in allen Traditionen, die ich kenne. Das ist kein Privileg einer bestimmten. Sie hat immer verschiedene Ausformungen. Aber gerade diese ganz einfachen Regeln sind dann im Kern immer auch überall sehr ähnlich und sehr gleich. Das heißt, sie weicht gar nicht ab. Ich habe gerade jetzt letzte Woche etwas gelesen. Das bringe ich einfach mal ein. Ich kann es gar nicht auswendig genau. Es ist so, hat mich so interessiert, fand ich so interessant. Und zwar, ich habe gelesen von einer Reise des oder die Schriften, die Aufzeichnung von Antonin Artaud, dem Theatertheoretiker, der in Mexiko war, bei so einem bestimmten Volk von Indianern. Und der hat was beschrieben von diesen Indianern, das habe ich noch nicht so entdeckt, nirgends. Weil es gibt ein bestimmtes Indianervolk, das sehr zurückgezogen lebt und auch nicht den Kontakt mit der Zivilisation scheut. Aber die haben einen Gemeinsinn entwickelt, das ist quasi eine Pflicht, die jeder zu erfüllen hat. Das heißt, die gingen in die Stadt und haben sich auch nicht bedankt für die Spenden, sondern haben es einfach erwartet. Und wenn bei denen jemand krank wurde, dann war das einfach Pflicht. Es war wie sozusagen ein gemeinsames Verhalten, das wurde gar nicht erst, also die kannten das Wort Danke gar nicht, weil sie auf selbstverständliche Weise das einfach eingefordert haben und weil jeder sich innerhalb dieser Gemeinschaft dran hielt, blieben die auch im Gleichgewicht. Und so sehr ich das Wort Danke ja auch schätze, und das ist eine sehr schöne Geste, das hat mich dann doch irgendwie beschäftigt, weil es so dann doch sehr anders ist. Also das ist ja wie so eine Art Pflicht zum Gemeinsinn, der aber nur dadurch funktioniert, dass ihn jeder einhält.
Es gibt im Buch Aleida Asman Menschenrechte und auch Menschenpflichten.
Genau. Wir haben dieses Kapitel eingeführt, weil tatsächlich man könnte auch die gesamte Weisheitsliteratur unter dem Aspekt der Menschenpflichten zusammenfassen. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie unsere westliche Tradition verengt haben. Die Pflichten wurden gekappt und die Rechte haben wir in den Mittelpunkt gestellt. Wir dürfen aber nicht das eine ohne das andere denken. Das ist jedenfalls auch eine Richtung in der gegenwärtigen Rechtslehre. Ich denke an Samuel Moyn in den USA, der sagt, Menschenrechte verwittern ohne Menschenpflichten, also die Menschenpflichten sind eigentlich die Rahmung, die die Menschenrechte brauchen. Und wenn wir uns nur einen Begriff wie die Menschenwürde vorstellen, das steht ja vor dem Rechtekatalog des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das handelt sich hier nicht um ein Recht, das man einklagen kann. Es ist eine Menschenpflicht, die man anerkennen muss. Also es ist etwas, was unsere Verbundenheit mit den anderen eben immer schon ausdrückt. Und diese Menschenpflichten sind eine ganz, ganz wichtige Ergänzung zu den Menschenrechten und führen uns auch wieder zurück in diese Traditionen, wie Navid sie gerade beschrieben hat.
Wir wollen gleich eine Passage aus Ihrem Buch hören, Aleida Asman, dazu vielleicht noch vorweg. Sie erinnern daran, dass der Begriff gemeinsam auch ein Leitbild in der NS-Diktatur gewesen ist. Es ging in der NS-Deutung, um die Einordnung des Einzelnen in die nationalsozialistische Gesellschaft. Und Sie schreiben dagegen an und auch gegen eine Denktradition, die den Gegensatz von Freund und Feind zum Maß aller Dinge erklärt und einer pessimistischen Anthropologie folgt, Stichwort Carl Schmitt. Warum wollen Sie den Begriff Gemeinsinn auch von dieser rechten und rechtsradikalen Vereinnahmung lösen? Oder warum macht es Sinn, trotz dieser Vereinnahmung an ihm festzuhalten?
Also es geht nicht um das Wort. Das Wort ist unschuldig. Mit dem kann man alles machen. Die Frage ist, was fängt man mit dem Wort an? Wie wird es eingesetzt? Und deswegen machen wir eine ganz einfache Unterscheidung. Und wir sprechen von Gemeinsinn gegen und Gemeinsinn mit. Also der Gemeinsinn gegen ist genau der der deutschen Volksgemeinschaft. Es ist, jetzt kommen wir nochmal zum Zusammenhalt. Es ist sehr leicht, einen Zusammenhalt in einer Gesellschaft herzustellen mit einem sehr starken Feindbild. Also Ausgrenzung, ob der jetzt, ob das der Jude ist oder ob das der Migrant ist, der schweißt eine Gesellschaft ungeheuer zusammen, macht sie homogen und dicht. Und nicht jede Dichte dieses Zusammenhalts ist zu begrüßen. Im Gegenteil, diese geht auf Kosten anderer, ist exklusiv, ist ja geradezu genozidal. Und genau das war das Konzept der Volksgemeinschaft, die nach innen sich moralisch gut anfühlte, aber eben nach außen unglaublich toxisch war. Weil das heißt jetzt nicht, dass der Gemeinsinn irgendwas dafür könnte und man ihn meiden müsste, sondern im Gegensatz, man muss die Geschichte dieser Begriffe kennen, um zu wissen, unter welchen Bedingungen welche menschlichen Regungen gefährlich werden. Und die Polarisierung, die wir gerade erleben, die läuft weitgehend über diese Formel von Carl Schmitt, der eben das, den Begriff des Politischen definiert als die Unterscheidung von Freund und Feind. Erst wenn ich weiß, wer mein Feind ist, weiß ich auch, wer ich selber bin. Ich brauche den Feind, um mich zu definieren. Und das ist eine absolut toxische Form, die eben jeden Gemeinsinn verunmöglicht, zerstört, beziehungsweise in dieser gefährlichen Form ausprägt. Und von daher, die andere Version des Gemeinsinns heißt Gemeinsinn mit. Also wen beziehen wir ein? Der Gemeinsinn ist dazu da, Verbindung herzustellen, Grenzen zu überschreiten, die Eigengruppe an eine andere Gruppe anzuschließen oder mit ihr in Verbindung zu bringen, beziehungsweise andere einzuschließen, ist integrativ gemeint und nicht exklusiv.
Dann lassen Sie uns ein Stück hören, eine Passage aus Ihrem Buch, Aleida Aßmann, in der Lesung mit Anna Stab. Anna Stab ist Gast hier am Ensemble des Frankfurter Schauspiels und regelmäßig am Theater Willy Pramel hier in Frankfurt tätig, in der Hauptrolle in Prinz von Homburg etwa oder in Tschechows Kirschgarten. Und sie liest jetzt für uns aus dem Buch von Aleida und Jan Aßmann das Kapitel über einen anderen Begriff des Politischen. Und es beginnt mit einem Gedicht, mit Poesie.
Sprechen für. Ein anderer Begriff des Politischen. Bertolt Brecht hat 1931 das Gedicht »Die Nachtlager« verfasst. Ich höre, dass in New York, an der Ecke der 26. Straße und des Broadway, während der Wintermonate jeden Abend ein Mann steht und den Obdachlosen, die sich ansammeln, durch Bitten an Vorübergehende ein Nachtlager verschafft. Die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Aber einige Männer haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch. Einige Menschen haben ein Nachtlager. Der Wind wird von ihnen eine Nacht lang abgehalten. Der ihnen zugedachte Schnee fällt auf die Straße. Aber die Welt wird dadurch nicht anders. Die Beziehungen zwischen den Menschen bessern sich dadurch nicht. Das Zeitalter der Ausbeutung wird dadurch nicht verkürzt. Wäre Brechts Gedicht nach Zeile 11 zu Ende, würde es mit einer Note der Zuversicht und Hoffnung enden. Der Akzent fiele dann nämlich auf die Versicherung, dass sich mit dem konkreten Angebot eines individuellen Nachtlagers etwas positiv verändert hat. Es folgen aber 7 weitere Zeilen. In der 12. Zeile kommt es zu einem Bruch. das Selbstgespräch dessen, der sich über die Situation der Nachtlager in New York Gedanken macht, wird durch eine unvermittelte Anrede mit einem schroffen Befehl an den Leser unterbrochen, der nicht als Leser angesprochen wird, sondern als Mensch. Leg das Buch nicht nieder, der du das liesest, Mensch. Nach diesem Rollenwechsel vom Leser zum Menschen folgt noch einmal die zweite Strophe, nun aber in umgekehrter Reihenfolge der Zeilen. Erst kommt die positive Beschreibung dessen, was auf der Straße passiert, nämlich die Organisation von Nachtlagern, und dann kommt die negative Bewertung, dass sich durch einen solchen menschenfreundlichen Einsatz an den menschenverachtenden kapitalistischen Verhältnissen nichts ändert. Als Mensch soll der Leser weiterlesen, um die Hoffnung und Zuversicht, die das Gedicht im ersten Durchgang aufgebaut hat, im zweiten Durchgang zu durchkreuzen. Am Ende steht jedoch weder Resignation noch Pessimismus, sondern eine tiefere Einsicht. Humanitäre Hilfe stabilisiert ein ungerechtes System. Sie verändert es nicht. Brecht dachte politisch in den Kategorien von Weltanschauungen. Er ergriff Partei für den Sozialismus und gegen den Kapitalismus. In seinen Augen war der Sozialismus dem Kapitalismus überlegen, weil er für die Nachtlager seiner Bürger sorgte und diese Pflicht nicht dem Gemeinsinn in Gestalt freiwilliger, humanitärer Helfer überließ, die die manifesten Schäden des Systems abfederten, ohne sich dabei um die Ursachen der Ungleichheit zu kümmern. Wer das Thema auf der politischen Ebene behandelt, muss zu diesem Schluss kommen. Wer es auf der Ebene der Gesellschaft und der sozialen Beziehungen betrachtet, entdeckt noch andere Ebenen, zum Beispiel die des herrschenden Gesellschaftsvertrags, der politischen Kultur und der Frage nach Bürgerrechten und Menschenpflichten. Was genau tut der Mann, der jeden Abend an einer Ecke in New York Obdachlosen ein Quartier verschafft, in dem er Passanten anspricht? Er fordert nichts für sich, er handelt als ein Mittler. Sein Motiv ist die Solidarität. Diese Haltung ermöglicht es ihm, sich für andere einzusetzen, deren Not und Schicksal er nicht teilt. Er ist nicht einer von ihnen und doch spricht und handelt er in ihrem Namen. Ähnlich äußerte sich die New Yorker Rabbinerin Diana Fursko, die jeden Schabbat in einem Bezirk New Yorks Essen an Bedürftige verteilt. Wir werden die Obdachlosigkeit nicht besiegen, aber wir können jeden Schabbat 150 Leute mit Essen versorgen. Die Rabbinerin übernimmt Verantwortung für andere, die nicht zu ihrer eigenen Gruppe gehören. Bis um das Jahr 2000 war es noch allgemein üblich und möglich, sich für andere einzusetzen, deren Gruppe man selbst nicht angehört. Inzwischen ist diese Form humanitären Handelns durch Verzerrungen der Identitätspolitik in Verruf geraten. Diese neue Entwicklung ist aus einer Politisierung menschlicher Beziehungen entstanden, die der Staatsrechtler Dieter Konrad 1990 an dem Begriff des Politischen von Carl Schmitt festgemacht und kritisiert hat. Konrad war ein Schüler des Juristen Ernst Forsthoff, der in Ebracht die Seminare mit Carl Schmitt organisiert hat, an denen auch Konrad regelmäßig teilnahm. Schmitt hatte den Begriff des Politischen nach dem Vorbild des Rechts, legal, illegal, der Moral, gut, böse, der Wirtschaft, profitabel, unprofitabel und so weiter, über eine Leitungsunterscheidung definiert und dafür den Gegensatz von Freund und Feind vorgeschlagen. Dieser brandgefährlichen Setzung der Schmidtschen Freund-Feind-Unterscheidung als Leitfigur des Politischen stellt Dieter Konrad das demokratische Prinzip der Repräsentation als Grundform des Politischen gegenüber, das er als Sprechen für bezeichnet. Das Politische beginnt da, wo das für andere im Sinne von im Interesse anderer sich mischt mit dem für andere im Sinne von anstelle anderer. Unter für andere verstand Konrad gerade auch die Aufgabe, sich zum Anwalt eines Unterlegenen zu machen, um dessen Sache zu stärken. Carl Schmitts Dichotomie von Freund und Feind, die heute wieder Konjunktur hat, entspricht einer Solidarität gegen, die ausschließlich zum Wohle der eigenen Volks- oder Gesinnungsgenossen handelt. Im Dritten Reich orientierte sich die Ideologie einer deutschen Volksgemeinschaft an dieser ausschließenden Freund-Feind-Maxime von Carl Schmitt und seinem Begriff des Politischen. Dieter Konrad baute im Gegensatz dazu seinen Begriff des Politischen auf einer demokratischen Solidarität mit und einem Sprechen für auf. Solidarität mit schließt gerade auch die ein, die anders sind als man selbst und mit denen man weder Herkunft noch Erfahrungen teilen muss. Sprechen für ist eine Grundvoraussetzung der repräsentativen Demokratie in einem heterogenen Nationalstaat und einer diversen Gesellschaft. Sie hat die Aufgabe, sich auch für diejenigen einzusetzen, deren Stimmen noch kaum gehört wurden oder noch nicht anerkannt sind. Unsere repräsentative Demokratie ist eine moderne Erfindung. Aber das Prinzip des Sprechens für hat eine lange Tradition. Dazu wird bereits im Buch der Sprüche in der Bibel aufgefordert, wo es heißt: Öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen.
Anna Stab, vielen Dank. Danke. Anna Stab las aus Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn von Aleida und Jan Assmann. Öffne deinen Mund für den Stummen, ein Wort aus dem Buch der Sprüche im Alten Testament. Navid Kermani, inwiefern ist ein solches Wort auch ein Antrieb Ihres Schreibens im Fall der Reportagen? Öffne den Mund für die Stummen.
Der Anlass des Buchs in die andere Richtung jetzt waren die Nachrichten im Herbst 21 von einer Hungerkatastrophe im Süden Madagaskars, die die Vereinten Nationen ausgerufen haben. Und Hungerkatastrophe, wenn die Vereinten Nationen das ausrufen, geschieht nicht oft. Das machen die alle 10 Jahre oder 20 Jahre zum Glück, weil das sind schon große Ereignisse. Und ich wunderte mich, dass ich diese Meldung las, aber eigentlich nirgends Sondersendungen oder Talkshows oder Benefits-Galas oder Live Aid. Es gab nichts dergleichen, also wie in den 80er, 70er Jahren. Und das, obwohl die Vereinten Nationen gesagt haben, dass das die erste Hungerkatastrophe der Menschheit ist, die kausal durch den Klimawandel bewirkt ist. Das heißt, obwohl wir unser Handeln auf eine Weise verflochten ist, verbunden ist mit Ereignissen weit weg in Gegenden, in die wir kaum kommen, interessieren wir uns immer weniger. Das war eigentlich der Auslöser der Reise, dass ich dachte, das kann doch nicht sein. Gleichzeitig hier waren jeden Freitag Demonstrationen, Fridays for Future. Es waren Diskussionen auch im Familienkreis. Und ich wunderte mich, dass diese Klimadiskussion geführt wird, als ging es um Innenpolitik. Als ging es darum, ob wir 2030 oder 2032 die Klimaziele erreichen, ist für das Weltklima vollkommen irrelevant. Also das hat überhaupt nichts zu tun mit dem, worum es geht. Sondern es geht um unsere Lebensweise. Es geht darum, dass unser Tun, unser Leben, unser Alltag, all das direkt Auswirkungen hat, und zwar katastrophale Auswirkungen hat, auf etwa ganz Ostafrika. Und das war der Auslöser dieser Reise. Und dann war diese Erfahrung natürlich auch ein Teil etwas, was ich dann immer wieder beobachtet habe. Das Buch endet im Sudan.
Und im Sudan 7,8 Millionen Menschen vertrieben worden.
Mittlerweile 10 Millionen, Zehntausende, Hunderttausende, also auch getötet. Es ist ein fürchterlicher Bürgerkrieg. Und es gibt so gut wie keine Aufmerksamkeit dafür. Und das kann ich ganz konkret sagen. Ich bin ja gelegentlich auch im Radio oder schreibe Texte oder ich kann das ja auch in den Klickzahlen sehen. Also diese Reportagen, die ja ursprünglich auch in der Zeit erschienen sind. Also wenn ich mich öffentlich äußere zu einem Thema wie Gendern oder wie Thema wie, ich weiß nicht, Identitätspolitik, dann schießen die Klickzahlen durch die Decke.
Wie war es in dem Fall?
In dem Fall natürlich überhaupt nicht. Und nicht nur das. Ich war im Sudan und kam zurück und dachte, ich bin jetzt der Einzige, der dort war. Also es ist ja nicht so, dass man da einfach hinkommt. Und von diesem Bürgerkrieg zu berichten, und es war fast unmöglich, ein Interview geben zu dürfen. Das Interesse auch ist einfach sehr gering. Und ich schließe das mit einer allgemeinen Beobachtung, um zu sagen, Gemeinsinn schön und gut, aber warum ist unser Gemeinsinn auf dem Wege zurück zu einer Art völkischem Gemeinsinn zu werden, dass wir uns nur für unsere eigene, völkisch nicht im Sinne vielleicht des Blutes, aber unsere eigene Gemeinschaft, wieso entwickeln wir uns eigentlich zurück? Wenn Sie daran denken, an die letzten Bundestagswahlen, das war unmittelbar nach dem Desaster in Afghanistan. Und wenn Sie glauben, dass das Desaster in Afghanistan nichts mit uns zu tun hat, dann besuchen Sie mich zu Hause, weil ich wohne 100 Meter vom Ebertplatz in Köln entfernt, wo man sehen kann, dass die Drogenpreise schön nach unten gehen wegen des Desasters in Afghanistan. Und die Lithiumpreise werden demnächst von China kontrolliert, weil sie Zugriff haben auf all die Vorräte in Afghanistan. Das heißt, unser Rückzug in Afghanistan hat mit uns zu tun. Unmittelbar nach dem Afghanistan-Krieg gab es eine Bundestagswahl. Und unmittelbar nach der Bundestagswahl gab es den Angriff Russlands auf die Ukraine. Also zwei epochale Ereignisse. Im Bundestagswahlkampf gab es in zwei öffentlich-rechtlichen Kanzlerduellen nicht eine einzige Frage nach Außenpolitik. In 180 oder 200 öffentlich-rechtlichen Sendeminuten, obwohl unser Alltag viel stärker bestimmt ist von Entwicklungen, die außerhalb unserer nationalen Grenzen stattfinden, gab es nicht eine einzige Frage nach Außenpolitik. Und das treibt mich natürlich um. Was passiert da? Entwickeln wir uns zurück zu einem kleinen Dorf? Werden wir zu einer kleinen Gemeinschaft, in der glücklich sein kann, wer dazugehört? Dann können wir uns darauf gefasst machen, dass noch viel mehr dazugehören wollen. Oder fühlen wir uns verantwortlich, nicht aus Humanität, sondern aus wohlverstandenem Eigeninteresse schauen wir auf Entwicklungen, die außerhalb unserer nationalen Grenzen passieren. Und hier nehme ich jedenfalls in meiner eigenen Lebenszeit eine wirkliche Regression wahr, die sich auch politisch äußert, im Vormarsch von Parteien, die Deutschland über alles stellen oder Amerika zuerst stellen oder Frankreich über alles. Das ist nur die Kehrseite von einer Entwicklung, die wir mit unserer, Frau Aßmann hat eben Identitätspolitik genannt, die mit unserer immer stärkeren Fokussierung auf unsere eigene Identität, auf unsere eigene Selbstentfaltung, das ist nur die Kehrseite dieser Entwicklung zum Rechtspopulismus.
Herr Leider Aßmann, haben Sie eine Erklärung? Ja. Herr Leider Aßmann, haben Sie eine Erklärung für diesen Rückzug, dass wir Gemeinsinn immer enger fassen, wie Navid Kermani das beschreibt, zu Recht?
Also ich würde es ein bisschen anders betrachten. Also ich glaube nicht, dass wir zurück auf dem Weg in ein Dorf sind. Das klingt ja irgendwie intern in der Binnenkommunikation irgendwie relativ heimelig und warm. Das ist es ja überhaupt nicht in unserem Klima. Im Gegenteil, schwinden hier gerade, das wäre meine Gegenwartsanalyse, eigentlich die Grundvoraussetzungen dessen, was man einen ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag nennen könnte, nämlich das gemeinsame Zusammenleben. Das haben wir gerade nicht mehr, das ist nicht gewährleistet. Und es hat damit zu tun, sehr stark, dass wir im Banne von einer Medienpolitik stehen, aber auch von sozialen Medien, die auf Überreizung und Stichworte zählen. Ich nenne das mal Amygdala-Worte. Man muss diese Worte nur aussprechen. Das ist ein Knopf, den man drückt und schon schießen die Emotionen in die Höhe. Wir sind emotional manipuliert durch solche Trigger-Worte, ob die jetzt Migrant heißen oder Terrorist. Es ist etwas, das in einer Weise überschießt und damit eigentlich einen Sozialverkehr eigentlich verunmöglicht. Es kommt zu Polarisierungen und im Mittelpunkt stehen Emotionen, die wild geworden sind. Und all das hängt damit zusammen, würde ich zunächst mal sagen, dass die Versprechungen und die Stabilität, die wir lange, lange Jahre erlebt haben, durch unsere Grundideologie, und das war nämlich die der Moderne, die immer einen Fortschritt bringt, dass die inzwischen beendet ist. Also diese Sicherheit in die Zukunft, dass die Zukunft immer garantiert ist, die ist plötzlich weg. Und an die Stelle dieser Sicherheit in die Zukunft zu blicken, ist die Erregung und an die Stelle ist dieser Kampf getreten und der im Moment unsere Gesellschaft zerstört. Und die Demokratie ist insofern besonders fragil, weil sie, wie man gehört hat, von Böckenförde immer wiederholt, das Diktum,
der berühmte Verfassungsrechtler,
von Voraussetzungen lebt, die sie nicht selbst garantieren kann. Jetzt habe ich auf der Buchmesse ein Buch gefunden von einer Verfassungstheoretikerin und Praktikerin, die sehr viele Regierungen berät, und ich bin beeindruckt, denn diese Cindy Schabak oder wie sie heißt, die hat gesagt, die Gesetze und die Regularien einer Regierung, einer Demokratie, einer liberalen Demokratie können sie gar nicht stützen, weil die angewiesen ist auf eine politische Kultur der Zivilgesellschaft, die durch Gemeinsinn diese Gesellschaft eben mitträgt. Das heißt, die Verantwortung, dass eine Demokratie überlebt, liegt nicht allein in den Gesetzen. Das macht sie uns klar. Da haben wir keine Sicherheit. Die müssen wir, sagen, die Energie des Stabilisierens müssen wir selber aufbringen als Bürger dieses Gemeinwesens. Und diese Frage, wie wir diese bürgerlichen Energien wieder aufbauen und das in einer Gesellschaft, die sich zunehmend total verändert, in ihrer demografischen und in ihrer Diversität, Verfasstheit, das ist genau eigentlich das Thema, was wir mit unserem Buch versuchen zu adressieren. Und deswegen beenden wir es auch mit einem Ausblick auf sogenannte Helden und Heldinnen des Gemeinsinns, nämlich auf praktische Beispiele. Und diese praktischen Beispiele entsprechen dem, was diese Verfassungstheoretikerin, die nennt das Ordnungen, das sind aus der Gemeinschaft oder der Begegnung von Menschen erwachsene Konzepte, die kreativ sind, die keine unbedingt große Langfristigkeit haben, nicht stabilisiert sind, aber aus denen immer wieder neue Energien für diese demokratische Gesellschaft entstehen können. Und ohne diese Mitwirkung hat die Demokratie keine Zukunft. Da nun aber in unserer Gesellschaft wir einen solchen Vermehrung an Diversität haben, Menschen so vieler Regionen, gerade aus diesen Konfliktregionen jetzt bei uns landen, ist die Möglichkeit eigentlich immer größer, dass solche gemeinsinnigen Aktivitäten mit den Zugewanderten entstehen können. Also es gäbe durchaus die Voraussetzungen innerhalb der Demokratie unter diesen Bedingungen, Strukturen des Gemeinsinns, wie ich sie gerade beschrieben habe, genau das zu entwickeln, nämlich ein Gefühl dafür, dass wir hier nicht in einer geschlossenen Welt leben, das tun wir schon lange nicht mehr, sondern dass wir die Möglichkeit darin eine Chance sehen, um auch über unsere Grenzen hinaus zu wirken und diese anderen Weltregionen einzubeziehen. Und in Ihrem Buch steht ja vor allem auch die Kolonialgeschichte in diesem Sinne ganz vorne, nämlich jetzt in diese Gegenden zu reisen, in denen sozusagen die Opfer der deutschen Kolonialgeschichte etwa diese Geschichte sehr gut in Erinnerung haben.
Tansania ist ein Beispiel.
Tansania, Namibia und andere Beispiele, das wären die Möglichkeiten, das eben auch im Zusammenhang und im Verbund mit den Menschen in diesem Lande zu organisieren. Dass man hier die Stummen zu Wort kommen lässt und sie eben auch in unsere Geschichte und in unser Wissen und in unser Bewusstsein dieser Vergangenheit mit einbezieht und diese eben auch zu einem Gegenstand unserer gesellschaftlichen Selbstverständigung macht. Also ich glaube, da gibt es überall Impulse, in denen diese sozusagen Autarkie, in die wir da abzugleiten, drohen, wie Sie das beschreiben, wo die eigentlich aufgebrochen werden könnte und genau diese Verbindungen hergestellt werden könnten. Und Bücher wie das, also ein solcher Bericht, der muss aufgefangen werden. Und wenn es die Stationen nicht sind von den Medien, dann müssen es dann zivilgesellschaftliche Gruppen sein, die das zu ihrem Thema erklären und das eben auch wiederum als Thema in die Gesellschaft zurückspielen. Also ich sehe da sehr viel mehr Möglichkeiten der Öffnung und hoffe, dass auf diese Weise die Themen, die durch diese Reportage zum Beispiel eindringen, in unserer Gesellschaft Fuß fassen können. Gerade für die erinnerungspolitische Dimension sehe ich da große Chancen, weil dieses Thema von Navid Kamani so schlicht auf einer Grundlage besprochen wird, die jegliche Reizworte vermeidet. Also das Problem ist ja, warum Dinge nicht verarbeitet werden können, weil diese Reizworte die Reflexion bremsen und die Auseinandersetzung sozusagen in Grenzen setzen oder die Empathie immer entlang von nationalen Grenzen auch beschränken. Aber dadurch, dass wir durch dieses Buch eine Begegnung mit so vielen individuellen Menschen haben und in jedem Gespräch, das Sie mit den Leuten führen, wir als Leser in dieses Gespräch mit einbezogen werden können, wo also dieses Sprechen für uns als Leser unmittelbar berührt, an uns weitergegeben werden kann, ist doch die Möglichkeit geöffnet, gerade auch durch Bücher. Wir sind ja auf der Buchmesse und wir sprechen davon, dass nicht so verbindend sein kann wie das Buch, haben wir eben gehört, aber auch Geschichten erzählend, hieß es in der Eröffnungsveranstaltung. Geschichtenerzählung ist die Kunst, Verbindungen zwischen Menschen herzustellen. Also daran glauben wir weiterhin. Und ich glaube auch, dass mit den Medien und Veranstaltungen wie diesen und einem Buch wie diesem Wirkungen entstehen können.
In die andere Richtung. Jetzt heißt das Buch von Navid Kermani. Es erzählt von Reisen durch Madagaskar und auf die Komoren, ebenso durch Mosambik, durch Tansania, Äthiopien und durch den Sudan. Christoph Pütthoff, Ensemblemitglied hier am Schauspiel Frankfurt, unter anderem zu sehen in der neuen Faust-Inszenierung. Morgen Abend wieder, wenn Sie nichts anderes zu tun haben, herzliche Einladung. Er liest zunächst eine kleine Passage aus dem ersten Kapitel, die uns aus Madagaskar erzählt und darüber, wie Navid Kermanis Buch zu seinem Titel kam. Christoph Pütthoff.
Auf dem Bürgersteig eine Bettlerin mit kleinem Kind, angelehnt an eine Mauer. Beider Kleidung, Haare, Haut verdreckt. So viele bettelnde Kinder auf den Straßen von Antananarivo. Da bist du schon froh, wenn du einer Mutter begegnest, der du etwas zustecken kannst. Denn den Kindern selbst sollst du nichts geben, weil sie... Aber das ist ja auch Quatsch. Weil sie überhaupt keine Chance hätten, zur Schule zu gehen. Statt zu betteln, statt zu schuften, statt auf der Straße zu übernachten. Oft haben sie nicht einmal Eltern, wie ich aus anderen Ländern weiß, wo ich Straßenkinder ansprach. Geschweige denn ein Zuhause oder einen Clan, der sie zum Betteln schickt. Obwohl sie vermutlich auch in Antananarivo auf sich allein gestellt sind, gebe ich den Kindern nichts, höchstens mal was zu essen. Und spüre beinahe physisch, wie sich deswegen mein Herz von Mal zu Mal mehr verschließt. Also der Mutter ein Scheinchen. Merci, sagt sie und rasch gehe ich weiter. Einige Minuten später komme ich ein zweites Mal an ihr vorbei, weil ich in die falsche Richtung gegangen bin und sehe das Kind, vielleicht ein Jahr alt, wie es den Schein sorgfältig rollt und in die Blechdose steckt, wieder herausholt, aufrollt, einrollt und ablegt. Eine ganze Weile. Es ist vollkommen vertieft und ich bin vertieft in das Kind. Aber nicht nur ich. Auch die Mutter, wie ich plötzlich aus dem Augenwinkel entdecke. Sie schaut ebenfalls lächelnd auf ihr Kind, das mit dem Scheinchen spielt. Und schon treffen sich unsere Blicke. Wir lachen uns an, wirklich hörbar, wenn auch keine halbe Sekunde lang. Wir lachen, weil wir das Gleiche sehen, uns über das Gleiche freuen. Für eine Viertelsekunde entsteht eine Beziehung. Obwohl wir auf zwei verschiedenen Planeten leben. Und ihrer könnte unwirtlicher nicht sein. Vielleicht denken wir sogar das Gleiche. Nicht mal eine halbe Sekunde lang denken bang, was für eine Zukunft dieses Kind wohl haben mag. Wenn nicht zu betteln, zu schuften, früh zu sterben wie all die anderen Kinder auf den Straßen. Und sind froh, dass es sich im Spiel vergisst. Rasch gehe ich weiter in die andere Richtung jetzt.
Eine kleine Passage aus dem ersten Kapitel über den Weg nach Afrika im Buch In die andere Richtung, jetzt eine Reise durch Ostafrika. Es sind Erfahrungen mehrerer Reisen durch die Länder im Osten Afrikas, eine Reise durch Länder, die von Krieg, Gewalt und Armut gekennzeichnet sind. und die gleichzeitig aber auch so wohlhabend sind wie etwa Mosambik. Navid Kamani, Sie waren in der Provinz Cabo Delgado unterwegs. Unter anderem, so ist zu erfahren, liegt dort der zentrale Umschlagplatz für Heroin auf dem Weg von Afghanistan nach Europa. Gleichzeitig gibt es riesengroße Erdgasvorkommen an der Küste und es gibt ebenso islamistischen Terror, von dem wir hier in Europa überhaupt nichts wahrnehmen. Der Wahhabismus hat viel Macht gewonnen, selbst traditionelle Imame werden von radikalen Muslimen dort ermordet. Was ist dort nahezu unbemerkt von uns, von der westlichen Welt in Mosambik geschehen?
Ja, Mosambik wäre vielleicht ein Beispiel dafür, für das, was man den Fluch des Reichtums nennt. Es gibt Untersuchungen oder auch ganze Bücher darüber, dass mit Ausnahme Norwegens die Länder mit den größten natürlichen Reichtümern sehr häufig die Länder sind, in denen es politisch am schlimmsten zugeht, wo auch sehr viel Armut herrscht, weil der Vertrag zwischen Regierenden und Regierten aufgekündigt ist. Die Regierenden bekommen ihr Geld nicht vom Volk, sondern müssen die Reichtümer kapern und können dann machen, was sie wollen. Und in Mosambik, im Norden Mosambiks, wurden vor 20, 30 Jahren gewaltige Erdgasvorkommen gefunden, also Erdgasvorkommen, die allein Deutschland in den nächsten 60 Jahren allein versorgen würden. Und natürlich waren die Mosambikaner erstmal froh, weil sie dachten, es ist ein Weg, aus der Armut zu entkommen. Und viele hoffen immer noch darauf, dass die eines Tages dann wirklich auch gefördert werden und dann das Land industrialisiert wird. Und wenn man dann noch mit seinem europäischen ökologischen Argument kommt, ist man sehr schnell in einer neokolonialen Ecke, weil einem entgegnet wird, also bevor, wieso sollen wir darauf verzichten? Also wir, die überhaupt nichts haben, verzichtet doch erstmal selbst, bevor ihr uns vorschreibt, kein Gas zu schöpfen. Aber in dem Augenblick, wo in einer der ärmsten Gegenden der Welt ein solches Potenzial an Reichtum da ist, plötzlich ganz viele Ausländer, Jeeps, SUVs, Arbeiter aus Thailand, aus Zaire, aus überall, in einer der unterentwickelsten Gegenden, wo kaum jemand lesen und schreiben kann, wo man entsprechend, weil man nicht lesen und schreiben kann, auch an den Jobs nicht partizipiert, weil man ja zumindest irgendwie lesen und schreiben können muss, um einen Vertrag zu unterschreiben für diese ganzen Firmen, ist es explodiert. Und so ist es bis jetzt nicht gelungen, diese Gasvorkommen zu explodieren. Es ist quasi eigentlich eine Art Labor, dieser Cabo Delgado, wo all das, was unsere Welt heute, ich will nicht sagen, die Welt als solches ausmacht, aber wo viele der Konflikte zusammenkommen, die ökologische Krise, also die Frage, wo ist Entwicklung noch erlaubt? Und wer sind wir, die wir anderen vorschreiben, dass sie sich nicht so entwickeln dürfen wie wir, damit sie nicht noch weitere Emissionen produzieren, ist ja auch eine moralische Frage. Die Frage des Ökologischen, die Frage, wie geht man um mit traditionellen Kulturen, der Konflikt zwischen einem traditionellen Islam und den Dschihadisten, Wahhabiten, die wir indirekt ja finanzieren oder unterstützen durch unser Bündnis mit den Golfstaaten, das wir haben, weil wir uns ja emanzipieren wollen von dem russischen Gas. Sehen Sie, da sind schon ein paar Schleifen, die finden Sie alle in diesem kleinen, dieser kleinen Gegend im Norden Mosambiks versammelt. Die Heroinströme haben Sie schon genannt. Also das, wir haben eben über Afghanistan kurz gesprochen, das Heroin, das aus Afghanistan kommt,
und dann bei Ihnen in Köln
wird über landet. Cabo Delgado geliefert und es gibt viele hin, oder manche argumentieren, dass die Wahhabiten eigentlich die Drogenhändler sind, weil solange es keine staatliche Ordnung gibt, können sie wunderbar ihre Schiffe dort vor Ort ankern und eben dann auf dem Landweg weiter transportieren. Dann gibt es noch sehr viele andere natürliche Ressourcen dort. Das heißt, in einer der abgelegensten Gegenden der Welt, wo man überhaupt erstmal, um hinzukommen, ungefähr, also auf dem, also man muss nach Maputo fliegen, da gibt es schon keine Direktflüge, also haben sie schon mal 16 Stunden Flugzeit und dann von Maputo im Süden auf ziemlich unwirklichen Wegen, 2000 Kilometer nochmal nach Norden, findet unsere globale Welt in Nusse statt. Und das ist vielleicht ein Beispiel dafür, dass es eigentlich keine fernen Gegenden mehr gibt, also keine exotischen Gegenden. Und ich habe diesen Konflikt bis zum Ende auch gar nicht verstanden, weil es so verworren ist und die Menschen ihn selbst nicht verstehen. Und ich eigentlich den Leser, die Leserin teilhaben lassen wollte an diesem, was über sie gekommen ist und an all diesen widerstreitenden Gedanken und Entwicklungen, die Sie haben.
Warum ist der Wahhabismus dort so einflussreich geworden?
Also das ist wirklich ein Rätsel, weil das sind nicht viele Kämpfer. Also Sie müssen sich vorstellen, da sind Milliarden Interessen. Also allein total, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber die investieren Milliarden.
Und wenn der französische Konzern. Der französische
Energiekonzern, da ist auch der italienische Energiekonzern, da ist der amerikanische. Also da geht es wirklich um ganz, ganz viel Geld. Und es sind ungefähr, nach Einschätzungen, ich glaube von Geheimdiensten, ungefähr 800 Kämpfer und die halten das gesamte Gasgeschäft auf. Das ist ein wirkliches Rätsel. Ich habe auch keine Antwort gefunden. Manche sagen, weil das Militär dahinter steckt, das eigene. Andere sagen, weil die Drogenhändler sind eigentlich die, weil sobald das entwickelt wird, gäbe es ja eine staatliche Ordnung und all die ganzen, da geht es ja nicht nur um Heroin, es geht auch um Tropenholz, es geht um Elfenbein, es geht um sehr viele Mineralien, die in dieser Gegend sind und so weiter. Und die Drogenhändler, die Drogenmafias, die ja auch nicht aus Mosambik kommen, haben kein Interesse daran, dass hier irgendwie eine staatliche Ordnung kommt und so weiter und so fort. Also ich kriege das jetzt nicht in 3 Minuten aufgeschlüsselt, was mir im Buch nicht einmal auf 30 Seiten gelungen ist. Aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, wie nah uns diese Konflikte sind und wie wichtig es dann vielleicht auch ist, zu sehen, wie sich unsere Welt, also ich habe ja schon von dem Ebertplatz gesprochen in Köln, der unmittelbar betroffen ist von den Entwicklungen dort. Und vielleicht das noch, Sie fragten am Anfang, wie die islamische Tradition diesen Gemeinsinn definiert. Und ich habe gesagt, gar nicht so sehr anders als andere Traditionen auch, aber es gibt ein Gedicht des großen persischen Dichters Sa'di, der die Menschheit als einen Körper beschreibt. Und bei diesem Körper, wenn es dem Körper egal, ob es der Finger ist, der wehtut, oder das Ohr, oder das Auge, oder der Fuß, wenn es wehtut, tut es weh. Und wir als Menschheit sind eigentlich nicht so sehr anders. Wenn es denen wehtut, tut es über kurz oder lang auch uns weh.
Die Reise von Navid Kermani führt durch verschiedene Länder, unter anderem dann auch nach Äthiopien, in ein vom Krieg versehrtes Land, in den Norden, in die Region Tigray, Schauplatz eines brutalen Bürgerkrieges mit schätzungsweise 500.000 Toten. Christoph Pithoff wird uns jetzt eine Passage aus diesem Kapitel lesen, eine Begegnung mit Mebrehit, einer Frau, die schreckliche Gewalt erfahren musste und erleben musste. Bilder des Krieges in Tigray.
Vielleicht ist es dieses Bild. Eine Straße, die sich durch eine ockerbraune Hochebene zieht, links ein Gebirgszug so steil und kantig wie mit einem himmlischen Spitzeisen geschlagen, und auf der Straße Menschen, viele Menschen. Die Frauen in hellen Tüchern, die Haare bedeckt, die Männer in weißen Gewändern oder Jeans, auch Alte und Kinder unter ihnen, Lahme, Blinde, manche mit Eseln oder Aufeseln, laufen. Laufen, laufen auf dem Asphalt, als wären sie auf der Flucht. Aber es ist keine Flucht, jetzt nicht mehr. Der Krieg endlich vorbei. Es ist nur der Weg zum Markt oder zurück ins Dorf, zum Verwandtenbesuch oder zu einer Beerdigung. Es ist das Bild eines Friedens, der lediglich aus der Abwesenheit des Krieges besteht. Denn zum Frieden gehörte auch in Tigray einmal, in Minibussen zu fahren, in Kleinwagen oder auf Pickups. Jetzt können die Menschen wieder ihre Ernte verkaufen oder Feste feiern, allein die meisten Fahrzeuge sind zerstört oder geraubt. Deshalb laufen die Menschen wie im vorindustriellen Zeitalter zu Fuß, wenn die Entfernungen auch weiter auf Benzin und Diesel ausgerichtet sind. Einmal nehmen wir eine Frau mit, die gebeugt und schwankend vor uns auftaucht. Eine Greisin, denken wir von hinten. Aber dann stellt sich heraus, dass sie mit den Kräften am Ende ist, um die 50 Jahre alt, genau weiß ich es nicht, aber dass sie 6 Kinder hat. Obwohl die halbe Rückbank frei ist, quetscht sie sich an die Tür und nimmt ihr Gepäck auf den Schoß. Aus Höflichkeit oder weil sie es von den Minibussen gewohnt war. Ihr Gesicht, ihr eben noch abgezehrtes, aber nach ein paar Schluck Wasser und einer Handvoll Nüsse lächelndes, bis in die Mikromuskeln entspanntes, also gleichsam engelhaftes Gesicht, Das wäre ebenfalls das Bild eines Friedens, das noch vom Krieg gezeichnet ist. Von wo sie komme, wohin sie wolle, fragt der Fahrer und kann die Antwort nicht glauben, denn sie bedeutet, dass die Frau heute 48 Kilometer gelaufen wäre. Und gestern lief sie dieselbe Strecke bereits hin, ohne dass ein Auto hielt. Und wofür die Anstrengung? Sie habe ihre Verwandten seit Ausbruch des Krieges nicht mehr gesehen. Und weshalb nur so kurz? Länger könne die Arbeit unmöglich ruhen. Es ist das erste Frühjahr seit 3 Jahren, in dem die Bauern ihre Felder ohne Angst bestellen können. Allerdings haben die Angreifer fast überall das Saatgut vernichtet, die Geräte zerstört und die Rinder getötet, die man zum Pflügen braucht. Angreifer. Damit sind in den Dörfern die eritreischen Soldaten gemeint, die der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed zum Töten nach Tigray einlud. Die nationale Armee, so hören wir immer wieder, schaute bei den Massakern meistens weg. Zu unterscheiden waren die Truppen leicht. Beide teilten die Sitten, die Traditionen und das orthodoxe Gebetbuch mit den Tigrayern. Aber bei den Eritreern kam außerdem die gemeinsame Sprache hinzu. Die heutige Staatsgrenze entstand erst mit der italienischen Kolonialherrschaft. Dass der Mensch dort am grausamsten ist, wo er dem Feind am meisten gleicht. Wie gut ist das von den europäischen Kriegen bekannt? Beziehungsweise wie schlecht? Da wird jedes Zipfelchen Identität hervorgekehrt. Beginnt die Geschichte des Menschengeschlechts nicht bereits in der Bibel mit einem Brudermord? Dünger besitzt niemand mehr. Auf den Märkten sind die Zwiebeln so klein wie Walnüsse und weich wie Apfelsinen. Und der Krieg, fragen wir bang, weil wir auf der Fahrt quer durch Tigray noch niemanden angetroffen haben, der keine Angehörigen verloren hat. Gegenüber Frauen ist die Frage noch einmal schwieriger, weil die Angreifer offenbar jede vergewaltigten, die in ihre Hände geriet. Die Frau auf der Rückbank auch. Sie sagt, ihr Dorf sei rechtzeitig in die Berge geflohen, Gott sei Dank. Mebrehit hat weniger Glück gehabt, wenn Glück im Krieg bedeutet, 8 Monate lang in den Bergen hungernd, frierend, voller Angst zu überleben und nach der Rückkehr findet man sein Haus zerstört vor, der wenige Besitz geraubt. Sie sitzt in einem kargen Büro im Krankenhaus von Mekelle, der Hauptstadt von Tigray, eingezwängt zwischen einem Eisenschrank und dem Tisch der jungen Krankenschwester, die uns zuvor von den typischen Fällen auf der Gynäkologie berichtet hat. Fast alle vergewaltigt, die meisten mehrfach und von Gruppen. Daneben auch Säureattacken, überwiegend Acid oder Phosphor. Viele mit Infektionen im Unterleib, die sie auf dem Ultraschall erkennen, aber nicht behandeln können, weil Medikamente fehlen. Das jüngste registrierte Opfer ist 2 Jahre alt, das älteste 78. Mebrehit fängt während des zweiten Satzes an zu weinen. Die Tränen fließen ihr über das Gesicht die ganze Zeit, während sie mit uns spricht. Eine alte Frau. Obwohl sie erst 54 ist, sieht aus wie 70. Schneeweißes Haar, faltiges, zermürbtes Gesicht und doch entschlossen, mir, dem Fremden, dem Berichterstatter, zu erzählen, was geschehen ist. Ab und zu reicht ihr die Krankenschwester ein neues Papiertaschentuch. Wie jeden Morgen ging sie aus dem Haus, um Injera zu holen, das äthiopische Brot, als plötzlich das Dorf voller Soldaten war. 6 von ihnen erwischten sie und vergewaltigten sie am Straßenrand, einer nach dem anderen, bis in den Nachmittag. Und dann, frage ich, dann haben sie mich liegen gelassen wie Müll, schluchzt Mebrehit. Das Dorf war leer, die anderen Bewohner waren geflohen, fährt sie fort. Sie schleppte sich nach Hause und irgendwann kehrten die Nachbarn zurück und mit ihnen der Sohn, 27 Jahre alt, hat Epilepsie. Ihr Mann lebt in Addis Abeba, zu dem hat sie keinen Kontakt. Und hast du den Nachbarn davon erzählt? Und dem Sohn? Nein, niemandem, kein Wort. Warum nicht? Ich wollte sie nicht traurig machen. Aber die Nachbarn müssen doch geahnt haben, was passiert ist. Ja, wahrscheinlich schon. Aber niemand fragte nach. Sie brachten mir nur etwas zu essen. Sobald ich in der Lage war, verließ ich das Dorf. Ja, zu Fuß. Und der Sohn? Ließ ich bei meinem Bruder zurück. Unmöglich, ihn mitzunehmen mit seiner Epilepsie. Und im Dorf hat er es besser als hier. Hier. Das ist in dem Flüchtlingslager 200 Kilometer von zu Hause entfernt. Ja, zu Fuß. Die meisten Frauen trauen sich nicht einmal ins Krankenhaus. Oder wenn, dann schützen sie eine andere Krankheit vor. Aber ich, sagt Mebrahit tonlos, ich habe ja nicht einmal mehr jemanden, den ich belügen könnte. Gibt es etwas Schönes in deinem Leben, frage ich, weil das Lager so elendig aussieht. Am Mittag habe ich es besucht, weiße Zelte, endlos aneinandergereiht auf einem staubigen, schattenlosen Feld. Dass ich dir meine Geschichte erzähle, das tut gut, antwortet Mebrahit. Und Hoffnung, frage ich weiter, bedeutet Hoffnung dir noch irgendetwas? Wenn ich keine Hoffnung hätte, wäre ich nicht hier zum Ultraschall. Und welche Hoffnung? Mebrahit schweigt ein paar Sekunden, bis ihr eine einfällt. Dass ich zurückkehre in mein Dorf und lebe wie vor dem Krieg. Und wirst du dann darüber sprechen können? Nein, das nie. Aber es tut doch gut. Ja, es tut gut zu erzählen. Mebrahit, den Namen, den sie sich ausgesucht hat, weil sie ihren wirklichen nicht nennen möchte. Mebrahit bedeutet, sie ist ein Licht. Das bist du auch, sage ich. Du bist anderen ein Licht, die ebenfalls sprechen möchten, aber sich nicht einmal ins Krankenhaus trauen. Fürs Foto zieht sie das Kopftuch übers Gesicht.
Christoph Pütthoff. Vielen Dank an Christoph Pütthoff mit dieser Lesung aus Navid Kermanis Buch In die andere Richtung jetzt, eine Reise durch Ostafrika. Ich frage mich, Navid Kermani, Passagen wie diese auch lesend, was machen Begegnungen wie die mit Mebrahit mit Ihnen? Wie können Sie das selber innerlich erfassen, bewältigen? Kann man es überhaupt bewältigen, indem man es aufschreibt? Was macht das mit Ihnen?
Ich finde die Frage fast irrelevant. Also, oder ich möchte sie so beantworten, sie wurde letzte Woche auch nochmal auch gestellt und ich habe sie so beantwortet. Und in der Geschichte, ein verhungerndes Kind, ein Kind, das verhungert zu sehen, ist niemals so schlimm wie der Hunger selbst. Die Geschichte einer vergewaltigten Frau aufzuschreiben, ist niemals so schlimm wie die Vergewaltigung selbst. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die eigene Befindlichkeit wird sehr klein. Und wenn man damit konfrontiert wird. Und das ist ja vielleicht auch etwas, was man, ich will nicht sagen, positiv mitnehmen kann, aber es ist vielleicht auch etwas, die Lösung, die Antwort auf Ihre Frage, man geht gar nicht damit um, sondern man nimmt es irgendwie als nichtig wahr und macht seine Aufgabe. Ich denke natürlich bei so Bildern auch, also bei diesen Szenen, und ich habe jetzt bei Lesung, ich habe jetzt zweimal diese ganze Tigray-Reportage vorgelesen, und das sind ja keine Dinge, die nur in Tigray passieren. Also vielleicht nur zur Orientierung. In Tigray herrschte bis vor 2 Jahren ungefähr ein 2-jähriger, sehr brutaler Bürgerkrieg, der ungefähr im gleichen Zeitraum wie der Ukraine-Krieg, einfach um die Opferzahlen in vor Augen zu führen. In der Ukraine reden wir inzwischen von 12.500 getöteten Zivilisten und jeder ist zu viel und dieser Krieg muss aufhören, das ist gar keine Frage. Aber nur um unsere Aufmerksamkeitsökonomie nur kurz einzuordnen, in Tigray reden wir im gleichen Zeitraum und kaum einer weiß, wo Tigray überhaupt ist oder hat den Namen schon mal gehört, bis in den höchste politische Reihen, das kann ich Ihnen sagen aus eigenen Gesprächen. In Tigray sind im gleichen Zeitraum 400.000 bis 500.000 Zivilisten gestorben, ohne dass es irgendwie hier wahrgenommen wurde. Und das zeigt natürlich, dass auch der Wert, den wir menschlichem Leben beimessen, sich immer noch nach Hautfarbe richtet. Aber ich habe diese Reportage jetzt zweimal gelesen auf dieser Lesereise, nicht jeden Abend natürlich, aber zweimal, und natürlich denke ich an all die anderen Szenen aus anderen Kriegen. Das ist nicht etwas, was nur dort passiert. Es ist nur, wenn Sie so wollen, nackter. Also das Wesen des Krieges ist in seinem solchen Krieg viel nackter, weil die Drohnen fehlen, weil die Laser fehlen, weil die Computer fehlen, weil man nicht ferngesteuert irgendwelche... Das ist ja eine Illusion zu glauben, dass Krieg präzise sein kann, dass Krieg irgendwie klinisch rein sein kann. Kein Krieg, egal wie hochtechnologisiert er ist, ist irgendwie in einer Weise präzise. Er trifft immer zwingend massiv Unschuldige. Ja, und nicht nur das, der führt immer, egal wo, in Vietnam, genauso wie im Irak, genauso wie in Gaza, genauso wie am 7. Oktober, er führt immer zu Enthemmung. Krieg lässt sich nicht kontrollieren, in Butscha genauso. Krieg ist etwas, was gerade weil es ja in der Regel Männerbünde sind, also männliche Gemeinschaften in Ausnahmesituationen, denen ein Feindbild dahingestellt worden ist, Krieg führt dazu, dass Menschen meinen, sich alles nehmen zu können. Und das, was wir dort hören, das findet jetzt anderswo auch statt, im Sudan, in Gaza, am 7. Oktober, die Art und Weise, wie der Angriff der Hamas auf die Menschen in Israel. Also all das, das sind Dinge, die Menschen angelegt sind, die wir bei Sophokles finden und bei Shakespeare finden, die wir aber uns von uns fernhalten, durch irgendwelche Drohnenbilder von irgendwelchen angeblich präzisen Angriffen. Das ist eine Illusion. Kein Krieg der Welt findet so statt. Wir möchten gerne, dass das Computerbilder sind. Nur im Ergebnis ist der Krieg nach wie vor das gleiche wie vor 2000 Jahren, dass eine Horde Männer in ein Dorf kommt und niedermacht, wen es niedermachen kann, und die Frauen vergewaltigt. Und wenn vielleicht nicht in jedem Teil überall gleich, die Mechanismen sind unabhängig von der Kultur, von den Menschen, von der Tradition, von der Religion immer gleich.
Sie haben aber andere Bilder auch in Tigray gefunden, und von einem solchen handelt der Schluss des Kapitels, das Sie noch lesen wollen.
Ja, es gibt natürlich das Buch. Wir haben zwei Kapitel ausgewählt bis jetzt, auch um die Brücke zu schlagen zu dem schönen Buch von Aleida und Jan Astmann zu Gemeinsinn, also zwei Stellen, wo das vielleicht ein bisschen zum Ausdruck kommt. Ich habe natürlich auf so einer langen Reise auch unendlich viel Schönes erlebt und auch Freundlichkeit und Schönheit der Landschaften und vor allem die Musik. Also zwei Kapitel handeln ja von der Musik, und habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass Menschen, denen ich begegne, mir vieles voraus sind, dass ich neidisch bin auf Menschen, weil ihnen vieles so viel besser gelingt, als es mir gelingt, als es Menschen meiner Kultur gelingt. Aber ich lese oder füge noch diesem Stück vom Beginn der Tigray-Reportage noch ein Stück an. Das ist das Ende des gleichen Textes. Also nachdem sie wirklich durch dieses Gebiet gekommen sind mit mir als Autor, wo in jedem Dorf, durch das man gekommen ist, in jedem Dorf, jedes Dorf war Butcher, in jedem Dorf waren die Frauen vergewaltigt worden, die Szenen, die ich da beschrieben habe. Aber dann das Bild eines Friedens, der tatsächlich ein Anfang ist, bescheren mir 160 Kinder in einem Heim bei Vukro. Genau genommen ist es kein Heim, es ist beinahe ein eigenes Dorf, das sich mit Spenden, vor allem aber mit der eigenen Land- und Viehwirtschaft finanziert. Fast alle Betreuer, Lehrer und Mitarbeiter sind selbst Waisenkinder. Es ist nicht wie eine Familie für sie, sondern die Familie selbst. Und das merkt man ihnen an. Ausgerechnet ein Waisenhaus ist der einzige Ort auf meiner Reise durch Tigray, in dem die Stimmung ausgelassen ist, mit lachenden, singenden, spielenden Kindern und sogar wieder mit dem ersten Schulunterricht, obwohl noch kein Gehalt ausgezahlt werden kann. Als ich sie frage, was sie einmal werden wollen, schnattern die Kinder los wie überall auf der Welt. Der Krieg begann mit Raketen, die draußen einschlugen, berichtet mir eine Betreuerin, mit den Geräuschen von Maschinengewehren und Artillerie, mit Albträumen und Schreien in den Schlafräumen. Als nächstes standen Soldaten im Hof, Eritreer, hatten die Kalaschnikows im Anschlag und schrien, dass alle hervortreten sollen, alle. Erwachsenen, alle Kinder, durchkämmten die Zimmer, während die Kinder im Hof vor den Gewehrläufen schrien. Ja, sie schrien. Ein Kind steckte das andere an, es gab überhaupt kein Halten mehr. Und dann, frage ich, nichts. wie nichts. Die Soldaten wussten nicht, was sie tun sollen mit den schreienden, weinenden Kindern. Und was haben die Soldaten getan? Der Kommandeur befahl ihnen, die Gewehre zu senken und holte aus einem Jeep Biskuits. Kurz darauf erzählen mir die Kinder, 6, 7 Jahre alt, in einem Klassenzimmer das Geschehen aus ihrer Sicht. Nur das mit dem Schreien, das spielen sie herunter, es seien vor allem die Kleineren gewesen, die geschrien haben. Aber das Schreien hat euch gerettet, rufe ich. Das war wichtig, dass ihr laut geschrien habt. Wir haben auch gebetet, sagt eines der Kinder selbstbewusst. Und was gab den Ausschlag, dass die Soldaten die Waffen gesenkt haben, frage ich? Das Schreien oder das Beten?
David Kermani. Ein Moment von vielen auf der Reise durch den Osten Afrikas. Leider Asman, ich möchte Sie auch gern fragen, inwiefern berühren Erfahrungen wie dieser auch das Nachdenken über Gemeinsinn? Was können Sie eröffnen jenseits der Feststellung, dass wir angesichts solcher Gewalt überhaupt nicht schweigen dürfen?
Ja, also erstmal vielen Dank für diese unglaublich eindrucksvollen Berichte von der Reportage. Was mich besonders beeindruckt hat, war der Akt des Sprechens selbst, also die Frage und Antwort. Denn das ist ja der Moment der Begegnung, wo die Sprache beginnt und wo sich die Person dann wirklich auch als Mensch äußert in der Möglichkeit eines Gegenübers. Und wie es gelingt, dann mit ganz wenig Worten aus einer Zufallsbegegnung wirklich eine oder Zufallszusammentreffen eine echte Begegnung zu machen. Und dass es gerade diese ganz wenigen Worte sind, mit denen diese Beziehung eingeleitet werden kann und das Leid dann auch einen Ausdruck bekommt und von der Person, die es erfahren hat, die Tatsache, dass sie gefragt wurde, als eine Wohltat empfunden wird. Obwohl sie wiederholt, dass sie es niemand anderem sagen wird. Also sie ist mit dem Schweigen gesiegelt und wird das durchführen, aber die Tatsache, dass sie für einen Augenblick von diesem Schweigen erlöst wurde, dass jemand es angehört hat, dass es, und jetzt kommt das Wort, mit Empathie angehört hat, das ist was ganz, ganz Grundlegendes, einen solchen Moment der Empathie zu erfahren. Das fand ich sehr bewegend, dass sie das so zum Ausdruck gebracht hat und dass diese kurzen Treffen tatsächlich zu solchen Augenblicken führen können. Denn es sind ja auch Begegnungen der Zeugenschaft. Wer ist hier der Zeuge? Der Zeuge für den Zeugen. Und die Tatsache, dass ein Mensch in diese Rolle versetzt werden kann, in diese bedeutungsvolle Rolle versetzt werden kann, dass sie zum Zeugen ihres eigenen Leides wird, weil sie einen Zeugen für den Zeugen gefunden hat, diese sekundären Zeugen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz grundlegende Erfahrung, die eine Verbindung stiftet, die weit über das hinausgeht, was wir sonst meinen, wenn wir Verbindungen zwischen Menschen herstellen. Es ist eine Verbindung über ein eigentlich tiefes Geheimnis der Person. Denn das Leiden ist ja eines, das man nicht preisgibt. Die traumatisierte Person hat dafür keine Worte, dass sie überhaupt gehört wird, dass sie diesen Moment der Begegnung hat. Darin sehe ich eine wirklich ganz tiefe, bewegende Möglichkeit, bei einer solchen Reise etwas mitzunehmen, was man dann vielleicht auch in dem Buch an andere weitergeben kann und das auch noch vielleicht die Person, die hier geschildert wird, wieder zurück erreicht. Also hier wird ein Kreislauf in Bewegung gesetzt und es kommen sozusagen Schallwellen oder Lesewellen zustande, die andere berühren und dass wir über diese Form der Verbindung den Kontakt zu diesen Geschichten bekommen. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was Bücher können und das Lesen tun kann, wenn denn eine Sprache gefunden wird, in der diese Personen, die es betrifft, in dieser Form selbst zum Sprechen gebracht werden. Also dafür nochmal extra Dank.
Navid Kamani.
Vielleicht kann ich das daran anknüpfen. Also es ist ja jetzt auch hier eine Buchmesse und ich glaube, fast alle, die wir hier sitzen, sind ja vermutlich auch einfach Bücher vernarrt und leben mit Büchern und Bücher sind für unser Leben wichtig. Und mir geht es einfach so, ich lese für mein Leben gern, dass diese Magie des Lesens, dass man mit Menschen verbunden ist, also das muss man sich vorstellen, 2000 Jahre kann das her sein, oder es kann in einem anderen Land sein und es kann irgendwie auch jetzt sein, irgendwo anders. Es ist, also Raum und Zeit lösen sich auf und wenn ich die Geschichte, wenn sie gut geschrieben ist, dann ist das, als ob es jetzt stattfindet. Es ist mir viel näher als die Nachrichten im Deutschlandfunk oder das, was ich im Fernsehen oder Zeitung lese. Also plötzlich jemand wird sozusagen in mein Zimmer gebeamt und diese Verbindung. Manche können ja nicht oder möchten nicht reisen oder sagen, wenn ich ein Buch lese, ist das für mich eine Reise. Und dass diese Magie natürlich jetzt einmal im Jahr hier gefeiert wird auf der Buchmesse, ist das eine. Aber das ist eigentlich der grundlegende Vorgang, warum wir lesen, damit wir entdecken, also zwei Dinge eigentlich, ein Paradox. Wir entdecken, dass die Menschen eigentlich immer gleich waren, weil sie haben immer schon, waren sie verliebt oder haben immer schon, waren rachsüchtig, wenn sie betrogen worden sind und sie haben immer schon Krieg geführt und haben immer schon diese Entgrenzung, all das, da sind sie uns ganz nah und zugleich führt es uns die Weite der Welt vor Augen. Also wo wir jeden Tag immer nur unseren eigenen kleinen Kosmos sehen, merken wir, die Welt ist nicht nur so groß wie der Erdball, also wir sind nicht nur verbunden mit denen, die jetzt leben, überall, sondern wir sind auch verbunden mit denen, die vor uns waren. Und im besten Falle wird all das, was heute an Büchern steht, zumindest ein Buch, das heute in diesem Jahr entstanden wird, zwei Bücher vielleicht, da wird es in 100 Jahren im Schauspielhaus Frankfurt eine Veranstaltung geben. Und dann wird irgendwie, denkt man über das Buch nach, was wir vielleicht in diesem Jahr noch gar nicht wahrnehmen. Und das ist das Wunderbare am Lesen, finde ich.
Das Lesen. Das Lesen von Büchern, aber für den Gemeinsinn reicht das Lesen allein nicht aus, oder?
Wir haben ja in unserem Buch ein Kapitel über die Empathie. Und dieses Lesen würde nicht funktionieren, wenn wir nicht diese Empathie hätten. Die Empathie ist ja ebenso wie der Gemeinsinn uns auch angeboren und vielleicht ist die Empathie unser Gemeinsinn, der Sitz unseres Gemeinsinns. Die Fähigkeit, das, was andere sagen, so zu verstehen, dass wir in ihnen das fühlen können, obwohl wir die Position nicht wechseln. Wir sind außerhalb von ihnen und können gleichzeitig in ihnen drin sein. Das ist auch die Grundlage unserer Lesebindung. Wir können nur als empathische Leser all das erleben, was wir jetzt hier gerade besprechen. Und deswegen fand ich eine wunderschöne Überschrift über die Eröffnungsrede hier zur Buchmesse von Elif Shafak. Großartige Rede, in der sie sagt, das Lesen ist ein Gegengift gegen die Gefühlslosigkeit, weil das Lesen genau dieses Mitgefühl, diese Einfühlung trainiert und erweitert. Also wir können Empathie über Lesen lernen und wir können ohne Empathie gar nicht in dieser Weise lesen. Also daran uns immer wieder zu erinnern, finde ich sehr, sehr wichtig, weil das eigentlich wirklich auch die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir mit anderen kooperieren können, Projekte aufbauen können und auch so etwas wie eine gemeinsame Zukunft imaginieren können. All das sind Dinge, die wir schließlich diesem Grundgefühl der Empathie verdanken, das ja noch ganz neu ist, erst von der Entdeckung her, denn dieses Neugefühl gibt es erst seit 2000 und das Jahr 2000 war das Jahr der bildgebenden Verfahren, dass man im MRT Gehirnbewegungen nachvollziehen konnte und seither wissen wir, dass das wirklich etwas ist, was uns angeboren ist und was entwickelbar ist, was aber natürlich in den Kulturen überall auch abtrainiert werden kann. Das ist also eine ganz prekäre Ressource, die aber sehr kostbar ist und ich würde sagen, in den Büchern haben wir ein Unterpfand, dass das weiterlebt.
Der Bayern 2 Podcast Buchgefühl Reden und Lesen. Heute mit einem Gespräch mit Aleida Aßmann und Navid Kermani über die Bücher Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn und In die andere Richtung jetzt, eine Reise durch Ostafrika. Beide erschienen im Verlag C.H. Beck. Sie hörten einen Mitschnitt aus dem Frankfurter Schauspielhaus, entstanden am 18. Oktober 2024 im Rahmen einer Kooperation von Verlag CH Beck, Literaturhaus Frankfurt, Schauspiel Frankfurt und BR. Anna Stab und Christoph Pütthoff lasen dabei aus den Büchern von Aleida und Jan Aßmann und Navid Kermani. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages CH Beck dürfen wir Lesung und Gespräch hier vorstellen. Danke fürs Zuhören, sagt Nils Beindker.
Grenzenlos hören. Bayern 2. Hallo, ich bin Judith Heidkamp. Es ist wieder Zeit für den Bayern 2 Publikumspreis. 5 Bücher, 5 Bestseller in bayerischen Buchhandlungen. Sie stimmen ab.
Der Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis.
Ein gefeierter Lichtspielregisseur, kluge Frauen, die von Männern beklaut werden, die Stadt Marseille, große Hoffnung der Exilliteraten, eine Freundschaft in Rumänien und eine Gießkanne, deren Position Verschiedenes bedeuten kann.
Was war Ihr Lieblingsbuch in diesem Jahr?
Romane, Erzählungen und Sachbücher von Daniel Kehlmann, Leonie Schöler, Sascha Stanisic, Uwe Wittstock und Iris Wolf.
Stimmen Sie ab unter bayern2.de.